Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir wiederum im Namen Jesu aufblicken dürfen. Und wir bitten dich, o Heiliger Geist, dass du unsere Gedanken wieder führst und leitest. Unseren Bruder, der uns dein Wort eröffnet, der uns ein Studium gibt, dass wir hineingeführt werden in die Tiefe deiner Wahrheit. Du weißt, es kommen ihm wiederum Fragen auf, auch wie es in der letzten Stunde war. Und wir stehen da und danken dir, dass dein Wort uns ihm wiederum die Antworten gibt und dass es Brüder gibt, die uns dazu helfen. Lasse auch diese Stunde gesegnet sein und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.
Amen. Wer von euch hat es geschafft, dreimal Daniel 7 und 8 zu lesen? Ich weiß, die Schwester hinten hat schon vorher gesagt, ich habe es gegeben. Nur eine Person? Zwei, drei? Okay. Wer hat es einmal gelesen? Danke. Ihr sollt einfach nur lesen. Ihr sollt nicht studieren jetzt schon. Einfach. Manchmal ist es hilfreich, die Bibel auch zu lesen. Sonst kommen wir ja nie durch im ganzen Jahr. Wenn man jeden Vers genau anschaut, immer, ja? Oder? Ja, ich frage, danke. Okay. Das ist das Argument. Ich werde euch genau fragen. Also lesen einfach so durch ist hilfreich und gut. Natürlich für uns, die wir uns an Bibelstudenten und Bibelschüler und zu Füßen des Wortes Gottes sitzende, ist das nicht alles. Es gibt verschiedene Arten, die Bibel zu lesen. Ja? Man kann sie durchlesen. Oder man kann auch sie durchstudieren. Heute Morgen werden wir den mikroskopischen Blick wagen. Also vom Weitwinkel weg zum Mikroskop in die Tiefe hinein. Und wir werden so Vers für Vers vorgehen. Das ist jetzt so ein richtiges Bibelstudium, würde ich sagen, ja, was wir machen. Gestern war Grundlage, Übersicht, wichtiges Material, um Daniel 8 auch richtig einordnen zu können. Heute beginnen wir mit den einzelnen Versen. Ich werde mit euch mit dem Vers 9 beginnen. Die Verse 3 bis 8, über die werden wir auch hin und wieder kurz sprechen, aber das ist leicht zusammengefasst. Und bei diesen Versen 3 bis 8 ist ja auch nicht die Diskussion. Gestern, ich erinnere euch nochmal an das Zitat von dem Gerhard Meyer aus der Wuppertaler Studienbibel. Die Diskussion, die es für ihn nicht gibt, ist um die Person Antiochus Epiphanes. Über Widder und Ziegenbock braucht man nicht streiten, weil da gibt es die Engelerklärung dazu. Es ist ganz klar, was das meint. Und damit wissen wir auch schon, der Widder ist also Medo-Persien, der Ziegenbock ist Griechenland. Als sein größtes Horn entzweibricht, wachsen vier an der anderen Stelle. Alle stimmen darüber ein, dass diese vier Hörner die verschiedenen Diadochenreiche meinen. Und dann kommt eben der Vers 9. Und da divergiert unser adventistisches, biblisches, hoffe ich, Verständnis von dem, was andere Kommentatoren sagen. Also fangen wir dort an. Ich könnte das auf zweierlei Weise jetzt tun. Ich möchte euch die andere Weise sagen und dann machen wir die andere, okay? Also die eine Weise, wie man es machen könnte, ist, man sagt gleich das, was alles bedeutet. Ja, wir könnten jetzt also so eine Art Unterricht machen, in dem Sinne, dass ich einfach sage, also Vers 9, das und das bedeutet das, Vers 10 das, Vers 11 das, 12, 13, 14 und wir sind heute fertig. Und ich wüsste nicht mehr, was wir dann bis Freitag noch zu besprechen hätten. Das werden wir nicht machen. Bitte? Richtig. Wir könnten also mehr oder weniger deduktiv vorgehen. Ich sage, was es ist, und dann geben wir noch die Begründung dazu. Ich möchte mit euch das so machen, dass wir es lesen und hier und da schauen, okay, welche Gründe gibt es, um es für irgendetwas zu verstehen, sodass wir dann draufkommen, was es bedeutet. Also so, wie wenn man wirklich mit frischen Augen den Bibeltext liest und noch nicht weiß, um was es geht. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Wenn nicht, werdet ihr es nicht ändern können. Gut, die textorientierte Analyse. Also beginnen wir einfach einmal. Wir haben es gelesen. Dreimal habe ich im guten Glauben hingeschrieben. Daniel 7 und 8. Wir studieren es jetzt. Ja? Und ich möchte wirklich Vers für Vers mit euch vorgehen. Hier ist der Vers 9. Die Übersetzung, die hier vorne steht, ist meine eigene. Sie lehnt sich hier und da ganz wenig an, wahrscheinlich an die Elberfelder Bibel. Aber ihr könnt in euren Bibeln mitlesen. Warum gebe ich hier eine eigene Übersetzung? Darf man das? Ja, wenn man Hebräisch kann, dann darf man das. Und da haben wir jetzt schon eine Schwierigkeit. Ich habe gesagt, wir wollen ja miteinander studieren. Ich werde das vom Hebräischen her machen müssen. Es geht nicht so leicht vom Deutschen. Und das Problem ist, dass viele von euch wahrscheinlich Hebräisch nicht gelernt haben. Und das bedeutet, das Problem, das ich anspreche, ist ein Vertrauensproblem. Ihr müsst jetzt, wohl oder übel, für die, die nicht Hebräisch gelernt haben, vertrauen, dass das, was ich sage, stimmt. Wenn ihr es nicht tut, dann müsst ihr jemanden fragen, der Hebräisch kann oder selber Hebräisch lernen. Es schadet nicht. Ja? Es schadet nicht. Aber ich möchte, dass euch das bewusst ist. Was wir hier machen, ist bereits ein Schritt weiter, so als ob wir das Hebräische gelesen und verstanden hätten. Deshalb eine eigene Übersetzung. Denn ich meine, dass jegliche Bibelübersetzung von Daniel 8, die Verse 9 bis 14 insbesondere, eine Interpretation ist. Ich sage das eigentlich überall, wo ich hinkomme, wo ich über dieses Thema spreche. Vielleicht habt ihr das also schon gehört. Ich bin der Überzeugung, dass keine deutsche Bibelübersetzung, die wir generell haben, dem entspricht, was im Hebräischen wirklich dasteht. Ich werde euch das dann am Vers 12 zeigen können, wo wir, glaube ich, keine deutsche Übersetzung haben, die richtig das wiedergibt, was im Text dort steht. Ja. Deshalb eine eigene Übersetzung. Ihr könnt dann vergleichen, was anders ist. Ihr dürft dann auch Fragen stellen. Ich werde am Ende unserer ersten Einheit heute Morgen noch eine Fragenzeit lassen. Dann machen wir Pause und dann kommt unsere zweite Einheit. Ja? Gut, hier Vers 9. Und aus einem von ihnen kam hervor ein Horn von Kleinheit. Und es wuchs außerordentlich groß gegen Süden und gegen Sonnenaufgang, in Klammer, das meint wohl Osten, und gegen die Zierde. Ja, schon das klingt vielleicht ein bisschen anders wie in der Lutherbibel der Vers 9 klingt. Aber das ist sehr wörtlich übersetzt, was hier dasteht. Und die erste Frage, die sich hier auftut, ist welche? Frische Augen, ich lese den Text, da steht was und ich muss mich was fragen. Bitte. Wunderbar, das ist die Frage. Woher kommt das kleine Horn? Eigentlich könntest du jetzt stehen. Du machst es gut. Gut. Das normale, in Anführungszeichen normale Verständnis, ich müsste genau sagen, die Opinio Communis, also das allgemeine Verstehen, das bedeutet jetzt nicht das adventistische Verständnis, ja, das ist das andere, würde Folgendes hierzu sagen. Das kleine Horn wächst aus einem hervor. Nun, ich lese das einmal, was im Vers 8 steht. Offensichtlich steht ja hier etwas, ich gehe da nochmal zurück, wenn ihr das euch anschaut, aus einem von ihnen, das muss ich auf etwas beziehen, was davor steht. Ja, das ist ganz normales Deutsch, das sind Relationen, Beziehungen zu etwas früher Gesagtem. Auf was bezieht sich das? Das ist die Frage. Und wenn ich jetzt den Vers 8 lese, und ich lese jetzt hier nach der Luther, dann klingt das so. Und der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn. Und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner, nach den vier Winden des Himmels hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn. Also wenn ich das so lese, dann bekommt man den Eindruck, dass das kleine Horn aus einem der vier Hörner gewachsen ist. Das ist einfach so. Wenn man es dort deutsch liest, dann ist das der Eindruck. Und das ist auch der Eindruck, der natürlich beabsichtigt ist, denn das allgemeine Verständnis sagt ja, dass das kleine Horn aus einem der vier Diadochenreiche erwachsen ist. Gestern haben wir gesagt, das kleine Horn nach allgemeinem Verständnis ist Antiochus der Vierte oder Antiochus Epiphanes. Und Antiochus Epiphanes ist ein syrischer König, ein König über Syrien, der die Politik seines Vaters Antiochus des Dritten fortgesetzt hat. Und Antiochus der Dritte hat es geschafft, gegen das allmächtige Ptolemäerreich anzukämpfen. Ptolemäus ist einer der vier Generäle gewesen, die unter Antiochus gedient haben, unter Alexander dem Großen gedient haben. Und ihm ist das südliche Reich des Alexanderreichs zugesprochen worden, also Ägypten hauptsächlich und die palästinische Landbrücke, da wo heute ja Palästina, Israel, Jordanien und Syrien liegt. Ja. Das war das Ptolemäerreich. Antigonos hat das Mesopotamische Reich bekommen. Und von ihm kommt der Antiochus der Dritte her. Und der beginnt eine Außenpolitik, in der er immer mehr Schritt für Schritt mehr von den Ptolemäern abnimmt. Bis ihm, diesem mesopotamisch-syrischen Reich, die palästinische Landbrücke gehört. Nun, Antiochus der Vierte macht hier weiter. Er versucht vorzudringen Richtung Süden, um das Ptolemäerreich auch einzunehmen. Komisch, aber die waren, obwohl sie von demselben Land herkamen, waren sie sich eher Spinnefeind. Das ist ihm jedoch nicht gelungen. Und als es ihm nicht gelungen ist, vielleicht kennt ihr diese berühmte Geschichte, warum es ihm nicht gelungen ist. Er war da vor Alexandria und dann haben die Römer in Rom gedacht, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Und haben einen römischen Legaten entsandt. Die Römer hatten schon im 2. Jahrhundert vor Christus ziemlich Macht. Italien gehörte ihnen und sie hatten Einfluss im Mittelmeerraum. Sie entsandten ihren Legaten, der kam dorthin und der, so sagt die Tradition, halbwegs verbürgt, nimmt einen langen Stab, einen Stift und zeichnet im Sand vor Alexandria einen Kreis um Antiochus dem Vierten. Und sagt, diesen Kreis verlässt du nur, wenn du aus dem Ptolemäerreich verschwindest. Und da stand er in Hintersicht die römische Macht. Und Antiochus stand in dem Kreis und musste sich überlegen, gehe ich jetzt heim oder will ich gegen das Ptolemäerreich weiterkämpfen, hab dann aber die Römer gegen mich. Und da hat er sich entschieden, heimzugehen. Auf dem Weg nach Hause in seinem Zorn schickt er nach Jerusalem, um dort die Tempelschätze zu plündern. Er will wenigstens was haben. Und dann schickt er die Leute dorthin. Er ist nicht interessiert in Religion. Antiochus der Vierte hat kein Interesse für Religion. Er schickt seine Armee hin und die versuchen den Tempel zu rauben dort, was sie auch machen. Und dann obendrauf beginnen die dann einen Altar zu errichten. Sie geben angeblich, und das könnt ihr alles dann in den Makkabäerbüchern nachlesen. Habt ihr die in eurer Bibel drin? Ja, manche haben sie vielleicht drin. Ich habe das in meiner Lutherbibel hier drin. Das ist extra mit Apokryphen. Und dort könnt ihr dann in den, schau mal gerade, welches das ist. Ich glaube, das ist das erste Makkabäerbuch über Antiochus den Vierten nachlesen, was der so da tut. Also wen das interessiert, der liest einfach mal 1. Makkabäer, die Kapitel 1 bis 6. Da wird es beschrieben, was er macht. Er richtet dann auf dem Brandopferaltar beim Jerusalemer Tempel einen Aufbau Und man nennt diesen Aufbau mitsamt dem israelitischen Brandopferaltar dann den Zeus-Altar. Und die Soldaten beginnen dort zu schlachten, um Brandopfer zu bringen. Ich meine, der größte Frevel für die Juden war, dass er Schweine schlachten ließ im Tempelbezirk. Ich meine, das ist Entweihung des Tempels, oder? Keine Frage. Und weil das also Antiochus gemacht hat, denken natürlich, ich habe gestern gesagt, würde es keine andere Erklärung geben, wäre das die naheliegendste. Denken diese Übersetzer, dass Daniel 8 genau von dieser Sache spricht. Das kleine Horn kommt von einem der vier Hörner, nämlich aus dem Horn, wo dieser Antigonos, dieses syrisch-mesopotamische Reich hervorgekommen ist. Und Antiochus ist dann, ich weiß jetzt nicht wie viel, ich glaube der 10. oder 9. Herrscher danach. Dieses Horn aus Kleinheit wird groß. Also wo kommt das Horn her? Das ist jetzt die Frage, die auf dem Tisch liegt. Kommt es wirklich von einem der vier Hörner, der Diadochenreiche her? Oder meint es etwas anderes? Adventisten haben sich lange Zeit überhaupt nicht mit dieser Frage beschäftigt. Wir wollen ja auch ein bisschen immer in die Geschichte unserer Interpretation als Gemeinde hineingehen. Also bis 1970 hat sich eigentlich niemand mit der Frage beschäftigt, wo kommt das kleine Horn her? Für die Leute waren das einfach immer das Papsttum und das kam daher. Und erst dann, schaut euch das noch nicht an, und erst dann, als Desmond Ford die Frage gestellt hat, interpretieren wir denn das kleine Horn in Daniel 8 korrekt? Oder meint es nicht doch Antiochus Epiphanes? Erst dann ist man auf diesen Vers 9 gekommen und schaut sich diese Wendung an, aus einem von ihnen. Und seither haben wir die Argumentation, dass das eine von ihnen nicht die vier Hörner meint, sondern die vier Winde des Himmels, die ja auch im Vers 8 erwähnt werden. Vers 8 steht doch ganz am Ende, dass diese vier Hörner, wahrscheinlich ist in der Elberfelder das Wort Hörner kursiv gedruckt, wenn es dort steht, in Klammer, das heißt, es steht nicht wirklich da im Hebräischen, aber es ist impliziert, also dass diese vier andere nach den vier Winden des Himmels hinwuchsen. Und da haben wir die vier Winde des Himmels. Könnte das jetzt sein, dass das Horn, wenn Vers 8 heißt, aus einem von ihnen, dass es heißt, aus einem der vier Winde des Himmels wuchs das Horn. Jawohl, es könnte sein, aber jetzt, man braucht eine gute Begründung dafür. Ihr seid am Anfang frisch, oder? Gut. Es kann sein, dass der eine oder andere von euch eine Begründung gehört hat, die wir in den letzten 20 Jahren immer gegeben haben. Die Begründung geht folgendermaßen. Leider habe ich das jetzt nicht hier drauf, aber ich kann es euch sagen. Gehen wir nochmal zurück, da kann ich es euch zeigen. Man sagt Folgendes, aus einem ist im Hebräischen feminin. Und das von ihnen, das ihnen ist maskulin. Das ist so. Im Hebräischen haben wir wie im Deutschen Wörter, die feminin und maskulin sind. Neutrum, neutral gibt es nicht. Also ein das Artikel gibt es nicht. Ja. Feminin und maskulin. Und das ist aufgefallen. Man sagt, okay, aus eins, jetzt müsste ich es feminin so machen, aus eine, von ihnen, was weiß ich, von maskulin, plural, kommt es hervor. Warum ist das so? Und die Argumentation, die wir bisher als adventistische Bibelausleger gebracht haben, ist folgende. Das ist deshalb so. Herzlichen Dank. Wo immer das herkommt. Schauen wir, ob es funktioniert. Perfekt. Die ist folgendes, dass man sagt, in dem Vers davor, in Vers 8, sind die vier Winde des Himmels auch in so einer Weise. Winde ist feminin und Himmel ist maskulin. Interessant. Und man sagt nun, dass man hier eine Übereinstimmung hat. Aus einem feminin, von ihnen maskulin. Schau zurück in Vers 8 und da stellst du fest, vier Winde ist feminin im Hebräischen, von Himmeln ist maskulin. Ah, da passt's. Das war die Erklärung. Und vielleicht hat das schon mal jemand gehört? Noch nie. Doch, eins, zwei, hier und da. Gut. Wenn man jetzt jedoch genau das ansieht, dann muss man leider sagen, dass diese Erklärung nicht funktioniert. Also jetzt habt ihr gerade was Neues gehört und schon funktioniert es wieder nicht. Gell? Schon wieder vergessen. Ihr werdet es vielleicht hören, weil es in unseren Büchern so veröffentlicht ist. Aber wenn man es genau anschaut, funktioniert es nicht. Ich möchte euch die Gründe sagen, die sind dann auf der nächsten Folie. Und ihr habt sie ja dann, übrigens die Folien werden alle ausgedruckt und ihr bekommt sie schriftlich ausgehändigt. Also wenn euch etwas fehlt, für alle noch einmal, ihr könnt es immer nachlesen, was ihr hier auch seht. Ja. Das funktioniert deshalb nicht, weil man nicht im Hebräischen geschaut hat, wie es an anderen Stellen abläuft. Hätte man das gemacht, hätte man Folgendes festgestellt. In dem gesamten Buch Daniel gibt es keine femininen Plural-Suffixe. Ja, jetzt. Gut. Was heißt das, Suffixe? Das hier im Hebräischen ist ein Suffix. Ein Suffix meint, es wird an ein anderes Wort angehängt. Das machen halt die semitischen Sprachen so. Wir machen das nicht. Ihnen bei uns ist ein eigenes Wort. Da habe ich vorne eine Lücke und danach eine Lücke. Ich kann sagen, das ist ein Wort. Ja. Im Hebräischen steht das Ihnen sozusagen zusammen mit dem von. Ich müsste das zusammenschreiben. Von Ihnen. Weil man das machen kann. Im Hebräischen kann ich ein Wort nehmen. Das ist ein ganzer Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Ein Wort. Ist möglich. Im Deutschen geht es schwer. Sei denn, man spricht in einer Wurst. Aber sonst geht es nicht. Ja. Also, hier stelle ich dann fest, gut, ich habe mir die Mühe gemacht, alle Suffixe im Plural, so wie von Ihnen, im Danielbuch anzusehen. Ich habe festgestellt, es gibt kein einziges Mal im gesamten Danielbuch taucht so ein Pluralsuffix im Femininen auf. Na toll. Jetzt gibt es aber Stellen, wo es feminin hätte auftauchen sollen. Und jetzt wird es interessant. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 5. Lesen wir das mal miteinander. Das ist das einzige Beispiel im Hebräischen. Die aramäischen Stellen hier werde ich mit euch nicht lesen, einfach der Zeit halber. Es gibt also noch 1, 2, 3, 4, 5 andere Stellen, wo dasselbe passiert im Aramäischen. Und Daniel konnte beides recht gut. Und Aramäisch und Hebräisch ist von dieser Grammatik, die das betrifft, genau gleich. Was steht da in 1,5? Da steht, der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre, und das Wort für Jahre ist feminin im Hebräischen, die Jahr. Das Wort für Jahre ist feminin. 3 Jahre erzogen werden und danach. Jetzt steht da bei uns als Übersetzung danach. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ihr eine andere Übersetzung habt. Wörtlich steht da? Nachdem? Was? Und am Ende derselben. Ja, am Ende derselben. Am Ende von ihnen steht da wörtlich. Und dieses von ihnen bezieht sich zurück auf die femininen 3 Jahre. Aber dieses von ihnen ist nicht feminin. Da steht maskulin dort. Das steht einfach da. Ich gebe dann noch eine Erklärung, warum ich das glaube, dass das da steht. Das bedeutet jetzt, Moment, wenn ich hier habe aus einem von ihnen und da ist es feminin, Entschuldigung, hier ist es maskulin, ja? Und da könnte das auch sein, dass da eigentlich ein feminin hätte stehen sollen, aber Daniel verwendet das eh nie. Und dann wäre das kein Problem. Dann könnte aus einem von ihnen sich nicht auf die Himmel, die maskulin sind, beziehen, sondern könnte sich genauso gut auf die Hörner beziehen. Die 4 Hörner und die Hörner sind feminin. Jetzt es ist ein bisschen schwer. Weißt du was? Ich sehe, ich habe Flipchart hier, oder? Okay, probieren wir das mal, ob das geht. Vier Winde des Himmels. Okay. Das hier ist, die Winde sind feminin. Ich mach das mal so hin. Und Himmel ist maskulin. Okay? Und dann haben wir, das ist Vers 8. Dann haben wir hier noch die vier Hörner. Hörner steht nicht da, ja. Aber es ist klar, dass es Hörner sind. Das ist kein Problem. Jeder weiß das. Und die Hörner sind feminin. Gut, in Vers 9, wahrscheinlich ist es groß genug für hinten. Okay, danke, Elvira. In Vers 9 steht also aus einem von ihnen. Und ich stelle jetzt fest, okay, das eine ist feminin und das ist maskulin. Wenn man sieht, ist es vielleicht ein bisschen leichter. Bitte? Einem ist feminin und ihnen ist maskulin. Was feminin ist, tue ich einfach noch umkringeln. Ne? So, seht ihr es noch besser. Okay, und das Argument ist folgendes bisher gewesen. Das entspricht genau dem, also bezieht sich das auf die vier Winde des Himmels. Wenn ich jetzt aber Daniel 1,5 nehme, stelle ich fest, dass ein maskulines Suffix sehr wohl für ein feminines Wort davor stehen kann. Die Jahre sind feminin, trotzdem nehme ich ein maskulines Suffix. Deshalb könnte ich argumentieren und sagen, Achtung, wenn hier ein maskulines Suffix ist, könnte es sich sehr wohl auf etwas Feminines beziehen. Das ist ja in Daniel 1,5 genauso. Und damit ist das hier kein Argument mehr, dass man sagt, wegen dem muss es das sein. Es könnte genauso gut sich auch auf die vier Hörner beziehen. Okay, jetzt habe ich euch wahrscheinlich völlig verwirrt. Es ging, ja. Hier haben wir eine Frage.
Könnte es auch sein, dass das in Daniel 1,5 sich auf die Männer bezieht, auf Daniel und seine Freunde?
Nein.
Einer von ihnen?
Weil es heißt, am Ende von ihnen. Das bezieht sich auf die Jahre. Am Ende der 3 Jahre.
In der Übersetzung steht, nach 3-jähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen.
Ja, aber das tut mir leid, dann nimm eine Elberfelder. Nein, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wobei nicht gesagt ist, dass einige von ihnen Ratgeber werden sollen. Natürlich ist das so. Gut, das ist ja nicht das Einzige. Wartet einen Moment, ja, bevor ihr noch weitere Fragen stellt. Ich möchte euch noch Folgendes zeigen hier in 1. Chronik 21,10 und 2. Samuel 24,12. Auch das ist mir aufgefallen beim Studium außerhalb des Buches Daniels. Ich habe mir alle diese Konstruktionen in der gesamten Bibel, wo eines von irgendetwas anderem vorkommt, angeschaut. Und da gibt es genug davon. Und da sind mir diese 2 Stellen ins Auge gesprungen. Lest einmal diese beiden Stellen und ihr werdet gleich etwas feststellen. Und ich denke, dass das ein klares Argument ist, dass wir unsere seit 26 Jahren gegebene Argumentation nicht mehr so durchführen sollten. Diese Argumentation ist nicht richtig. Wenn wir sagen, wegen der Grammatik muss aus einem von ihnen von den 4 Winden des Himmels kommen. Also ich lese mal 1. Chronik 21, Vers 10. Oder wisst ihr was? Ihr habt es wahrscheinlich schon da. Hat es schon jemand? Okay. Egal, hier der Herr, dort die Dame.
Gehe hin, rede mit David und sprich. So spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor. Wähle dir eins, dass ich es dir tue.
Ja, 3 lege ich dir vor, 3 Dinge. Diese 3 Dinge sind feminin. Eins von ihnen steht da wörtlich, ne, und wird halt übersetzt, eins wähle aus. Ja. Eins von ihnen wähle aus. Ja. Und das ist das, was hier in 1. Chronik 21,10 in Klammer hinten steht. Eins feminin, von ihnen feminin. Das ist logisch. Wenn die drei Dinge feminin sind, und ich nehme eins davon, ist das eine auch feminin. Ne? Ein feminines von den drei femininen. Jetzt lese ich 2. Samuel 24, 12. Hast du das schon? Ernst? Schau mal, lass ihn lesen. Das ist gut. 2. Samuel 24, 12.
Geh hin und rede mit David. So spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor. Erwähle dir eins davon, dass ich es dir tue.
Du hast den falschen Text vorgelesen. Das war doch gerade dasselbe, oder? Du hast doch gerade dasselbe vorgelesen wie deine Nachbarin. Das ist doch dasselbe wie deine Nachbarin vorgelesen. Stimmt, oder? Aber es sind zwei Texte in der Bibel, oder? Ja, tut mir leid, aber es du hast so richtig vorgelesen. Ja. Das ist einfach der Parallelbericht. Seht ihr, im Alten Testament gibt es auch so etwas wie die synoptischen Evangelien. Ja, dort sind es halt die Samuel- und die Chronikbücher, die dasselbe in etwa beschreiben. Und hier ist exakt dieselbe Situation. Dasselbe Text. Es ist alles gleich. Bis auf eins. Dieses eins von ihnen, eins ist feminin und von ihnen ist maskulin. So, jetzt lasse ich euch die Schlussfolgerung treffen. Was bedeutet das für Daniel 8, Vers 9? Für diese Argumentation hier. Richtig, es hat keine Bedeutung, wie es hier steht. Ich kann nicht von der Grammatik, von dem Geschlecht hier, darauf schließen, dass es sich auf die vier Winde des Himmels beziehen muss. Es kann sich darauf beziehen. Aber ich kann nicht sagen, es muss sich darauf beziehen. Es können sich genauso gut auf die femininen vier Hörner beziehen. Denn dort habe ich genau dasselbe. Es ist wirklich dasselbe von der Grammatik her. Und einmal ist es mit femininen Suffix hier und einmal mit maskulinen. Woran liegt das? Es gibt in der hebräischen Linguistik die Erklärung, dass die Hebräer im Fortlaufen der Zeit diese Suffixe im Femininen am Ende ihrer langen hebräischen Geschichte nicht mehr verwendet haben, sondern einfach immer maskulin genommen haben. Man findet dieses Phänomen nicht nur in Daniel, auch in anderen älteren, so muss ich sagen, in späteren Büchern des Alten Testaments. Es gibt also ein Entwicklungsargument dafür, dass das ganz normal war zur Zeit Daniels, dass man nicht mehr feminines Pluralsuffix verwendet hat. Also das Argument funktioniert nicht. Und es ist auch nicht logisch, das ist das dritte Gegenargument gegen die bisherige Argumentation. Wenn ich eins von X habe, eins von Ihnen, jetzt mache ich das, ich versuche es im Deutschen. Vielleicht funktioniert es nicht ganz, aber bitte. Ein Bein des Tisches, da habe ich sowas. Ja, ich habe ein Bein des Tisches, ich vergleiche das mit Wind des Himmels. Ja, das ist so eine Genitivkonstruktion. Ich könnte auch Tischbein sagen, aber dann klingt das nicht so gut. Ein Bein des Tisches von vier Beinen des Tisches. Kann ich das sagen? Ich habe hier ein Bein des Tisches von 1, 2, 3, 4 Beinen des Tisches. Würde ich mich im Deutschen auf das zurückbeziehen, falls es überhaupt gehen würde, könnte ich nicht sagen, ein Bein von vier Tischen, oder? Ich muss immer sagen, ein Bein des Tisches von vier Beinen des Tisches. Das Argument hier macht es aber aus einem Wind von den Himmeln. Seht ihr das? Es splittet diese Genitivkonstruktion auf und sagt, das eine bezieht sich nur auf Wind und das ihnen bezieht sich nur auf Himmel. Ich würde nie sagen, aus einem Wind von den Himmeln. Ich würde sagen, aus einem Wind des Himmels von den vier Winden des Himmels. Das macht Sinn. Ja. Du kannst noch andere Sprachen?
Chinesisch.
Genau. Wer andere Sprachen kann, der versteht, was ich hier meine, leichter, weil man so Sprachen lernt. Ja, es geht nicht anders. Das heißt, unsere bisherige grammatische Argumentation dürfen wir nicht mehr verwenden. Jetzt habt ihr die bisherige auch zum großen Teil nicht gekannt, also für euch ändert sich nichts. Ja? Könnte man sagen. Jetzt wisst ihr es. Aber es ist so, dass wir auch in unserer Literatur das haben. Wenn ihr zum Beispiel den Shea-Kommentar anschaut zu Daniel, da gibt es zwei Bände dazu im Deutschen. Das ist übrigens wahrscheinlich der beste Daniel-Kommentar, den wir Adventisten haben in Deutsch. Ich würde ihn euch empfehlen. Dort steht diese Argumentation drin.
Welche, die alte?
Bitte?
Die alte.
Ja, natürlich. Ja. Gut, jetzt hier eine Frage.
Du hast uns gestern erklärt, dass Hörner ein Symbol ist für Könige. Und mich würde jetzt mal rein vom Sinngehalt interessieren, für was stehen die Winde? Es ist ja auch ein Symbol. Und vielleicht kommt man dann eher drauf, vom Sinn her, als von der Grammatik.
Ja, wobei ich gerne nach dem Grundsatz vorgehe, ich beginne mal bei der lexikalischen Bedeutung, bevor ich auf die symbolische komme. Ich muss ja mal verstehen, was dort steht und warum das so dort steht, bevor ich mir überlege, was ist die Symbolik. Ich möchte nicht eine symbolische Erklärung geben und anhand der symbolischen Erklärung dann zurückschließen, wie der Text funktioniert. Das muss sich andersherum ergeben. Ja. Du möchtest daran anschließen.
Es wäre schön, die Symbolik zu deuten anhand von Parallelstellen, also in welchem Zusammenhang andere Texte halt das wiedergeben vielleicht.
Ich bin nicht gegen eine symbolische Bedeutung. Verstehe mich nicht falsch. Ich möchte nur erst wissen, was da steht, bevor ich dann darauf komme, was es bedeutet. Ja, und das, was da steht, das hier ist, das hat nur mit dem Hebräischen zu tun, mit der Grammatik. Da schaue ich mir mal an, was da steht. Wenn ich von dem her schon weiß, was das ist, mit woher das Horn kommt, dann hilft es. Ihr werdet nachher wahrscheinlich feststellen, wenn ich eine Symbolik mache von den vier Winden des Himmels, dass sich daran nichts ändert an der Frage, woher kommt das Horn? Die Frage bleibt immer noch offen. Kommt es von Griechenland? Kommt es von einem Horn? So muss ich jetzt genauer sagen. Oder kommt es von einem Himmelswind? Muss ich immer noch fragen. Die Frage bleibt mir nicht dadurch erklärt, wenn ich eine Symbolik dahinter gebe. Gut, also was ist jetzt das Argument? Woher kommt es jetzt wirklich? Kommt es vielleicht doch von den Hörnern? Ich würde sagen, nein. Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen, dass es tatsächlich aus einem Himmelswind kommt. Ja? Was sind die Gründe dafür? Zuerst einmal, wenn man sich die Struktur der Vision anschaut, erkennt man, dass in Daniel 8 die Sachen immer ähnlich ablaufen. Was heißt immer ähnlich? Daniel 8 ist dreigeteilt. Wir haben den Widder, den Ziegenbock und das Horn. Und diese drei Mächte durchlaufen eine ähnliche Folge. Die Folge ist, zuerst werden sie eingeführt. Ne? Und siehe, ein Widder. Jetzt schaut ihr mal in Daniel 8 hinein. Da steht Vers 3, ein Widder stand vor dem Fluss. So wird er eingeführt. Dann kommt eine Bewegung. Der Widder geht, er stößt in drei Richtungen, ja, vor. Und danach erhöht sich diese Macht. Dieser Widder wird groß und macht sich groß. Und dann kommt der Fall. In dem Moment, wo er sich erhöht, kommt der Fall. Ja, ich sehe dahinter, dass Hochmut kommt vor dem Fallprinzip von, ich glaube, Sprüche 16, 28, aber das kann auch ein bisschen anders sein. Das nächste Tier ist der Ziegenbock. Und da steht Vers 5, ein Ziegenbock vom Westen. Er wird identifiziert, er wird eingeleitet mit einem geografischen Begriff. Der Widder steht am Fluss, der Ziegenbock kommt von Westen, dann gibt's Bewegung, er stößt Richtung den Widder vor, es gibt eine Erhöhung, es wird ein bisschen länger beschrieben, aber bis Vers 8, da ist der Ziegenbock dann sehr groß und als er am stärksten geworden war, was passiert mit dem Ziegenbock? Da zerbricht das Horn. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja? Jetzt habe ich dieses Prinzip zweimal gesehen. Ich denke, es ist ein Prinzip. Jetzt wird es ein drittes Mal gebracht. der Widder und der Ziegenbock in Daniel 8 ist eigentlich nur so eine Art Hintergrund für die Macht, um die es eigentlich in Daniel 8 geht. Es geht da nicht um den Widder und den Ziegenbock in Wirklichkeit. Wenn nachher in der Erklärung schaut, dann wird das ganz schnell erklärt. Der Widder ist das, Ziegenbock ist das, große Horn ist der erste König und die vier Hörner sind die nächsten. Fertig. Es geht eigentlich um das Horn. Das Horn nimmt genauso viel Platz an Wörtern und Zeilen ein, wie die anderen zwei zusammen. Und in der Interpretation sogar noch mehr. Das Horn, wie fängt es an? Aus einem von ihnen kam hervor ein Horn. Wenn das Prinzip stimmt, wenn es ein Strukturprinzip gibt, dann müsste das Horn eingeleitet werden mit einem geografischen Begriff. Jetzt ist der geografische Begriff von diesen beiden nicht der, nicht die Hörner, sondern die vier Himmelswinde. Die vier Winde des Himmels ist ein geografischer Begriff. Woher weiß man das? Ja, Norden, Süden, Osten, Westen. Er taucht in Daniel 7,2 auf. Er taucht auf in Sacharja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, es ist 8, Vers 8, wo eindeutig diese vier Winde des Himmels die vier Himmelsrichtungen sind. Lass mich das schnell nachschauen, ob das stimmt. Sacharja, nein, es ist nicht 8, Vers 8. Es ist Sacharja 2, Vers 10. Die unter die vier Winde unter dem Himmel zerstreut werden. Da habt ihr den Begriff noch einmal. Und dann taucht er noch einmal in Jesaja oder Jeremia auf. An diesen Stellen meint der Begriff vier Himmelsrichtung. Ja.
Entschuldige bitte, in Daniel 7, Vers 2 steht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Ich weiß nicht, wie eine geografische Lage irgendwas aufwühlen kann. Das ist ja was Feststehendes. Also Winde sehe ich eigentlich als Strömungen oder, ja, ich weiß es nicht so genau, es ist nur eine vage Vorstellung, aber keine Geografie.
Okay, da bitte ich noch einmal das Bild der verschiedenen Bedeutungsebenen vor Augen zu führen. Die lexikalische Bedeutung sind vier Winde des Himmels. Die symbolische Bedeutung würde ich anhand dessen festlegen, wie es in anderen Texten gemeint ist. Wenn ich da sage, es sind Himmelsrichtungen, habe ich noch nicht eine interpretative Bedeutung gegeben. Was haben die Himmelsrichtungen damit zu tun, dass sie das Meer aufwühlen? Das müsste jetzt erklärt werden. Meine Erklärung hierfür wäre, dass es das Meer ist, das Völkermeer. Himmelsrichtungen ist überall da. Wir kennen natürlich eine Offenbarung und Winde sind dort Kriege, klar. Aber das würde bedeuten, dass es hier um eine weltweite Aufwühlung geht, von die mit Krieg zu tun hat. Das sind schon Himmelsrichtungen. Und damit habe ich auch gleichzeitig Weltreiche danach. Wenn ich nicht die vier Winde des Himmels habe, das ist für mich der erste Anzeichen, in Daniel 7 geht es um Weltreiche. Ja. Spricht das dagegen? Ich glaube nicht. Das ist eher eine zusätzliche Erklärung. Ja. Und ich komme hier auch nochmal zu der Verbindung zum Sprechen. Okay. Gut. Struktur, also Einleitung des Begriffs vom Horn hat etwas mit einem geografischen Begriff zu tun. Ist auch logisch, denn die Bewegung geht dann auch wieder in eine geografische Richtung. Wohin geht die Bewegung? Gegen Süden, gegen Osten oder Sonnenaufgang und gegen die Zierde. Auch das impliziert, dass es im Begriff vorher etwas Geografisches ist. Es kommt von einem und geht dahin. Geografisch. Ja. Okay, das wäre das erste Argument. Übrigens, beim Horn gibt es dann auch Bewegung, es gibt auch Erhöhung, es tut sich gleich dreifach erhöhen und der Fall kommt dann irgendwann nicht. Es endet so irgendwie damit, dass es zum Schluss sogar alles macht und es gelingt ihm. Der Fall ist dann in Vers 14, muss dort sein, wo es heißt, dass das Heilige wieder zu seinem Recht kommt. Ja? Gut, dann haben wir die Parallele zu Daniel 7. Und wenn wir da durch sind, machen wir eine Pause, okay? Einverstanden? Ja. Gut, die Parallele zu Daniel 7 sieht so aus. Wir haben in Daniel 7 vier Tiere und dann ein Horn. Übrigens, das Horn in Daniel 7 kommt auch aus Kleinheit. Steht auch so dort. In Daniel 8 habe ich jetzt die Parallele dazu. Mir fällt auf, dass zwei Weltreiche fehlen. Die sind nicht da, die sind nicht erwähnt. Ich habe den Widder und der Widder ist dem Bär gleich. Das ist leicht zu erkennen, hoffe ich. Der Bär hat zwei Seiten, auf einer aufgerichtet. Der Widder hat zwei Hörner und ein Horn ist größer als das andere. Der hat drei Rippen im Mund, der hat drei Stoßrichtungen. Hier frisst er viel Fleisch, ne? Die Vision sagt, steh auf und friss viel Fleisch, viele andere Tiere. Und bei dem kann kein anderes Tier standhalten. Ich denke, das ist eine sehr ähnliche Beschreibung, die uns schlussfolgern lässt, dass es bei dem Widder hier um dieselbe Macht geht wie beim Bären. Medo-Persien, wissen wir von Daniel 8, dass der Widder Medo-Persien ist. Übrigens so ganz nebenbei, das ist ein gutes Argument für jene, die die Opinio Communis vertreten. Also für uns gegen die, so muss ich sagen, gutes Argument. Weil diese meinen, dass der Bär Medien ist und der Leopard ist Persien. Und das vierte Tier ist für sie Griechenland und aus Griechenland kommt ja das Horn. Das ist die Erklärung, die historisch kritischen Wissenschaftler geben. Müssen sie so geben, weil wenn der Leopard Griechenland ist, wer ist denn dann das vierte Tier? Sie müssen das vierte Tier mit Griechenland gleichsetzen. Sie setzen dann das vierte Tier mit dem Ziegenbock gleich. Ja. Wenn wir die Parallelen jedoch sehen, dann sagen wir, also weiß nicht, wie das funktioniert. Und der Widder wird identifiziert als Medo-Persien in Daniel 8, nicht als Medien. Damit ist klar, dass der Bär auch Medo-Persien sein muss. Und dann kommen noch zwei Reiche dazwischen bis zum Horn. Es funktioniert nicht mit Antiochus Epiphanes. Gut, der Ziegenbock und der Leopard ähneln sich auch, auch wenn sie zwei völlig unterschiedliche Tiere sind. Der Leopard hat vier Flügel und vier Häupter. Der Ziegenbock hat vier Hörner und er fliegt auch. Denn in der Beschreibung heißt es, er berührte den Erdboden nicht, genau. Er sieht ihn und er berührt. Wie macht man das? Man muss fliegen irgendwie. So schnell, Schnelligkeit wird damit ausgedrückt, dass man gerade über den Boden hinweg fliegt. Ja. Gut, also Leopard ist Ziegenbock. Dann habe ich in Daniel 7 das vierte Tier, das zwischen dem Leoparden und dem Horn steht. Es ist ein eigenes Tier, es ist eine eigene Großmacht, das muss es sein. Und wenn ich jetzt nach Daniel 8 schaue und ich sehe hier das Horn, das mit dem Horn hier entspricht, dann fehlt da eben dieses Tier. Wenn da das fehlt, ist das Argument, dass das Horn in Daniel 8 eben nicht vom Ziegenbock kommt. Klar, weil in Daniel 7 kommt das Horn auch nicht vom Leoparden. Das Horn wächst am vierten Tier, aber das vierte fehlt hier. Also das Horn kommt nicht vom Ziegenbock. Es kommt von einem nicht genannten Tier in Daniel 8 her. Wenn ich von Daniel 7 her komme, weiß ich bereits, dass da was fehlt. Und weil ich weiß, dass da was fehlt, sollte ich mir eine Frage stellen. Welche? Warum fehlt das vierte Tier in Daniel 8? Er hätte es ja erwähnen können. Da kommt noch ein Tier und dann das Horn. Warum fehlt es? Jetzt wollt ihr was antworten. Ihr wollt keine Pause. Ja? Wollen wir die Antworten noch dran nehmen? Okay, gut. Ja, klar. Okay. Ja,
nein, ich denke, dass es hier in Daniel 8 ja darum handelt, dass es ums Heiligtum Gottes geht durch die zwei Tiere und das steht dem unheiligen Gottesdienst des kleinen Hornes gegenüber. Und da sind die anderen zwei Tiere nicht interessant oder nicht wesentlich.
Gut, Schwester Wolf, dann hätte man doch auch hier zwei Tiere nehmen können. Was weiß ich, man hätte den Widder für Griechenland nehmen können und einen Ziegenbock für Rom. Na, ich meine, wenn ich nur zwei nehme, dann könnte ich doch irgendwelche zwei nehmen. Wieso nehme ich dann da das zweite Tier von Daniel 7, das dritte? Klar, ich meine, ich könnte doch als drittes und viertes, ich könnte nur das dritte und das vierte Tier erwähnen in Daniel 8. Mache ich da einen Strich und dann nehme ich wieder einen Ziegenbock und lasse die anderen symbolisieren. Könnte ich auch machen. Okay, so haben wir noch nie gedacht, aber es wäre möglich. Warum fehlt das vierte Tier? Man braucht es nicht. Ja. Auch noch? Okay, Bruder Helmich.
Ja, es wäre doch auch die Möglichkeit, dass das kleine Horn in Daniel 7 eine andere Macht ist als das Horn in Daniel 8.
Das ist eine Möglichkeit. Bruder Helmich, habe ich dich gerade richtig verstanden? Du schlägst vor, dass das kleine Horn in Daniel 7 eine andere Macht ist wie das kleine Horn in Daniel 8. Ich frage, ob du das so vorschlägst. Okay, lasst mich kurz auf das was sagen. Es gibt eine Argumentation, die meint, dass das Horn in Daniel 8 beides symbolisiert, das vierte Tier plus das Horn. Ich halte diese Adventisten, die das argumentieren, in Ehren. Das mag sein. Einen kleinen Nachteil hat diese Argumentation jedoch. Und der ist für mich ausschlaggebend, dass ich in die Richtung nicht gehen möchte. Und das ist der, warum wird dann in Daniel 8 genau dasselbe Wort plus Symbol mit symbolischer Bedeutung für etwas verwendet, was in Daniel 7 zwei Symbole hat? Und das, ich habe darauf noch keine Antwort gefunden, warum man das machen wollte. Für mich ist es logischer, wenn die zwei Kapitel parallel sind und hier sogar noch dasselbe Symbol genommen wird wie da drüben. Das einzige Mal in Daniel 7 und 8, dass der in Daniel 8 möchte, dass wir verstehen, dass das genau dasselbe in Daniel 7 ist. Und was das Horn dann in Daniel 8 tut, passt auch exakt auf das, was das kleine Horn in Daniel 7 tut. Manche sehen dann hier den Vers 9, wenn es so geht, gegen die Himmelsrichtungen als das heidnische Rom. Ich habe diese Erklärung auch schon gehört, auch schon selber auch geglaubt. Man könnte es auch geistlich auswerten und sagen, dass das Papsttum gegen alle Richtungen und andere frühchristlichen Richtungen, egal wo sie angesiedelt waren, geht und gewinnt. Und zum Schluss die einzige Macht ist geistlich, die übrig bleibt. Also ich sehe mich nicht gezwungen zu sagen, gut, jetzt fehlt es nicht, sondern es wird inkludiert ins Horn. Ich würde eher ein bisschen Abstand davon nehmen. Das wäre meine Reaktion darauf. Bitte.
Erklärung gelesen, dass dann halt, warum also dieser Horn direkt Griechenland folgt, weil die im Papsttum auch diese
Philosophie
von Griechenland kommt, dass die Wurzel da besteht. Das ist mehr philosophisch, griechisch-philosophisch, ja, als dann diese Christen-Grundlage hat.
Das ist ein gutes Argument. Man sagt also, hier wird in Daniel 8 mehr die Religionsgeschichte gesehen. Das sieht man schon an Widder und Ziegenbock. Daniel 7 mehr politische Geschichte. Und religiös würde dann das päpstliche Rom, wenn man jetzt schon auf der Auslegungsebene ist, ne, Dinge übernehmen, die von Griechenland herkommen. Und deswegen folgt es dem gleich. Die Schwierigkeit, die ich dann dabei habe, ist die, möchte man jetzt sagen, dass das Horn doch vom Ziegenbock kommt? Wenn man sagt, es hat mehr vom griechischen Philosophie übernommen, will man dann argumentieren, das Horn kommt vom Ziegenbock? Wir haben gerade Argumente, dass es nicht davon kommt. Und bitte, ich meine, wenn man jetzt das genau nimmt, in der katholischen, päpstlichen Religion ist nicht nur griechische Philosophie drin. Wir haben auch babylonisches Gedankengut drin. Das wird zwar hier gar nicht erwähnt, darum, aber das findet sich auch. Ich meine, ich brauche euch die Bücher ja nicht nennen, wo das lang und breit erklärt wird, was alles von Babylon herkommt. Und persisches Gedankengut von von Zoroastrismus haben sie auch übernommen. Also es ist eher ein Konglomerat. Ich glaube nicht so sehr, dass ich hier gleich von der Auslegung argumentieren sollte. Warum fehlt das vierte? Ich gebe euch eine Spekulation und dann dürft ihr in der Pause drüber diskutieren. Ich betrachte es ganz einfach einmal auf einer sehr literarischen Ebene. Wenn etwas fehlt vor etwas, was kommt, dann erregt es Aufmerksamkeit. Das ist banal vielleicht. Aber es sagt mir, wenn ich Widder und Ziegenbock habe und dann fehlt was zum Horn, Achtung, das Horn ist von Bedeutung. Hätte ich hier etwas, dann würde ich mein Augenmerk vielleicht auch auf dieses Etwas hier richten. Da das fehlt, ist mein ganzes Augenmerk auf das Horn gerichtet. Das Horn ist wichtiger in Daniel 8 als das vierte Tier. Weil das vierte Tier fehlt, wird alle Aufmerksamkeit nur noch auf dieses Horn gerichtet. Achtet nicht auf das vierte Tier. Achtet nicht, jetzt auslegungsmäßig, achtet nicht auf das heidnische Rom. Achtet auf das, was danach kommt. Das ist für Daniel 8 wichtig. Mehr kann ich euch nicht geben, aber mit dem kann ich ganz zufrieden leben bisher. So, machen wir eine Pause.